ARD. IQ. Wissenschaft und Forschung.
Der Planet brummt vor lauter Leben. In Wäldern, Wüsten und Meeren. Und jedes dieser Leben ist eine eigene Biografie, voller Spannung, Gefühlen und Abenteuern.
Der war ein ziemlicher Rumtreiber, ein Eigenbrötler, innovativ, aber eben dann leider vielleicht ein bisschen zu wild, zu abenteuerlich dann in Afrika.
She was very, very playful.
Sie war so verspielt, da war etwas an ihr, vielleicht weil ihr ihre Kindheit so früh geraubt worden war, dass sie dieses verspielte Wesen ihr Leben lang behalten hat.
Sie war größer als die meisten anderen und sie war irgendwie gespenstisch ruhig, hatte diese unglaubliche Präsenz.
Die meisten dieser Biografien bleiben von Menschen unentdeckt. Aber einige bringen Forscher jetzt ans Licht. Und von denen erzähle ich euch hier. Ich bin Jenny von Sperber und das ist mein Podcast über Lebensgeschichten aus der Wildnis. Namenlose Helden.
Warum sie so besonders war, weil sie eine Sache einfach komplett anders gemacht hat als alle anderen Maultierhirsche, die wir je erforscht hatten.
Wenn ich sie gesehen habe, war sie fast immer schwanger mit Zwillingen. Ein gutes Zeichen für eine Maultier-Hirschkuh. Sie war nicht nur groß, sie war auch rund. Wenn du eine Hirschkuh bist, dann ist fett sein das beste Kompliment, was du kriegen kannst.
If anything, she's just an elusive.
Sie war eine Hirschkuh, die kaum zu fassen war.
She had a lot of personality.
Im Juni 2013 kommt es zur Welt. Das kleine Maultierhirschmädchen, das eines Tages berühmt sein wird im wilden Westen von Amerika. Ihr Name? Mule Deer 255. Oder übersetzt Maultierhirsch 255.
Because she was really kind of a celebrity.
Gut versteckt in den saftig grünen Wäldern von Idaho leckt ihre Mutter das gepunktete Babyfell trocken und lässt sie trinken. Noch weiß kein Mensch von ihrer Geburt, denn in Idaho, im hohen Nordwesten Amerikas, gibt es genügend dichte Bergwälder, um sich vor Menschen zu verstecken. Noch ist das Kalb auch leichte Beute für Wölfe. Schon jetzt muss sie ihre wichtigste Lektion lernen: immer aufmerksam sein. Denn wer in der Wildnis nicht ständig aufpasst, der bezahlt das mit seinem Leben.
Die Sommermorgen hier sind kühl. Oft gibt's Tau auf dem Boden. An Vögeln hört man gelbe Kiefernkardinale und Fichtentyrannen, auch Meisen. Die Luft riecht irgendwie knackig und frisch.
Das ist Anna Ortega. Sie war damals Doktorandin an der Uni Wyoming als Wildtierbiologin. Und hat das Leben von Maultierhirschen studiert. Allerdings ganz woanders, in der Red Desert in Süd-Wyoming. Maultierhirsche leben in Amerika nämlich weit verbreitet und viele von ihnen pendeln zwischen Sommer- und Wintergebieten. Für die amerikanischen Ureinwohner waren sie wichtiges Wild und es soll damals über 10 Millionen von ihnen gegeben haben. Heute sind es viel weniger. Maultierhirsche sind größer als ihre europäischen Verwandten. Manche Männchen werden über 100 Kilo schwer. Und sie heißen übrigens so, weil ihre großen, puscheligen Ohren an Maultiere erinnern. Für ihre Forschung hat Anna einzelnen Tieren in der Red Desert Halsbänder mit Sendern angelegt. Sie wollte rausfinden, wo einige von ihnen den Sommer verbringen und wo genau ihre Wanderrouten verlaufen. 3 Jahre später wird Anna auch 255 besendern. Aber im Juni 2013, da liegt das Kalb noch gut versteckt im Gebüsch, irgendwo in der Nähe von Island Park in Idaho. Die Wälder hier sind ideal für sie. Der Bergwald platzt vor lauter Grün. 255 fängt an, erste Pflanzen zu beschnuppern. Wilde Rosen mögen Maultierhirsche besonders gern.
There are very nutritious plants.
Es gibt da lauter nahrhafte Pflanzen. Von Mitte Mai bis Ende September. Lupinen, wilde Geranien, wilde Erdbeeren und Fingerkräuter.
Eines ihrer Lieblingsessen nennt sich Maultierohren. Das ist richtig nahrhaft.
2,55 wird immer dicker. Groß und stark wie ihre Mutter.
Wir wissen das von Studien. Wenn die Mutter groß ist und viel Fett hat, dann werden die Hirschkälber auch größer. Aber wenn du eine kleine, dürre Mutter hast, dann kannst du fressen, so viel du willst. Du wirst nicht so viel wachsen. Kevin Monteith hat das rausgefunden, der mit uns zusammenarbeitet.
Das ist Luke Wild. Er ist heute Doktorand an der Uni Wyoming und erforscht die Reproduktion der Herde in der Red Desert. Aber zu diesem Zeitpunkt in der Lebensgeschichte von 2,55 weiß auch Luke noch nicht, dass es sie gibt. Im Herbst 2013 ist 2,55 erst ein paar Monate alt und ungefähr halb so groß wie ihre Mutter. Da wird es langsam ungemütlich in den Bergen. Der Geruch von Schnee liegt in der Luft. Von Tag zu Tag wird es kälter. Die Mutter wird unruhig, denn jetzt ist es Zeit aufzubrechen.
It can be insane how much snow is up high.
Es ist verrückt, wie hoch sich da oben in den Bergen der Schnee türmen kann. Tiere wie Elche, Wapiti und Maultierhirsche und Gabelböcke müssen sich aber durch den Schnee bewegen können. Für die kleineren Arten wie Maultierhirsche ist es schwierig. Der Schnee begräbt auch alles unter sich, was sie fressen. Deshalb müssen sie dann raus aus den Bergen in flacheres Land, dahin, wo weniger Schnee liegt und wo das ganze Jahr über Wüstensalbei wächst.
Winters can be deadly for mule deer.
2,55 verlässt Idaho und folgt ihrer Mutter über die Grenze nach Wyoming. Ein Stück durch den Yellowstone-Nationalpark und weiter in die Grand Tetons. Eine überwältigend schöne, wilde Gebirgskette. Sie stolpert ihrer starken Mutter hinterher durch Wälder und weite Täler. Aber auch quer durch Ölfelder, vorbei an den Pumpen und zwischen Häusern und Höfen hindurch.
So lernen die Hirschkälber, wie sie sich unter Zäunen hindurchducken, wie sie Straßen überqueren, wie sie durch Flüsse schwimmen. All das bringt ihnen die Mutter auf der Reise bei.
Das ist Gregory Nickerson aus Wyoming. Er ist Historiker und schreibt momentan ein Buch über 2,55. Er möchte mit dem Buch auf die schwierige Situation von Maultierhirschen aufmerksam machen, denn seit 1991 hat sich ihre Population in Wyoming um über 30% verringert. Und das, obwohl die Tiere wie ein Symbol für den Wilden Westen sind und als Jagdwild auch wichtig für die Wirtschaft.
Es gibt viele Gründe für ihr Verschwinden. Einer der Hauptgründe sind sicher die Dürrejahre, die Trockenheit durch den Klimawandel. Die macht die Sommergebiete weniger produktiv und die Trockenheit nimmt zu hier im Westen.
Ein weiterer Grund ist, dass ihre langen Wanderungen immer gefährlicher werden. Maultierhirsche sind aber angewiesen auf die Wege, die sie schon seit Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren gehen. Schon lange bevor die ersten Europäer den amerikanischen Kontinent betreten haben, sind die Vorfahren von 2,55 diese Routen gegangen.
Sie führen durch das Land, in dem auch meine Vorfahren seit Tausenden Jahren leben. Seit mindestens 10.000 Jahren, heißt es.
Das ist Albert Mason. Er gehört zum Stamm der östlichen Shoshonen und sieht Parallelen zwischen den Maultierhirschen und seinen Vorfahren.
Ich habe meinen Opa gefragt und meine Oma. Die haben viel von ihren Vätern gelernt, die Ratsmitglieder im Stamm waren und sich gut auskannten mit traditionellem Wissen. Also Maultierhirschhaut ist besonders geschmeidig. Nicht so dick wie Büffelhaut und nicht so fest wie die von Wapiti-Hirschen. Deshalb haben wir sie wohl viel auf unsere Kleider genäht. Es war aber wichtig, dass man nichts erlegt hat, wovon man nicht alles genutzt hat. Wir sind also nicht rumgezogen und haben Maultierhirsche nur für ihre Haut gejagt. Wir haben alles daran genutzt. Das geht. Schau, hier, da habe ich aus einer Büffelblase ein kleines Gefäß gemacht.
Als Biologiestudent hat sich Albert mit den Migrationsrouten von Maultierhirschen und Büffeln beschäftigt. Ihn hat aber auch interessiert, was das für seine Vorfahren, die östlichen Shoshonen, bedeutet hat.
Die Shoshonen waren ein Volk, das viel gewandert ist. Und Maultierhirsche sind auf ihren Migrationsrouten sehr effizient. Sie erinnern sich an die besten Wege durch die Berge oder haben sie von ihrer Mutter gelernt. Diese Wege wurden über die Zeit weitergegeben. Wir glauben, dass es bei uns Ureinwohnern genauso war und wir die gleichen Wege genutzt haben wie die Hirsche.
Alberts Stammesmitglieder können heute nicht mehr wandern. Sie leben im Wind River Reservat. Da kommen wandernde Maultierhirsche jedes Jahr vorbei. Denn die folgen noch immer den uralten Wegen durch die Berge.
Die Tiere erinnern sich an die Routen. Und dann haben sie auch noch diese Geruchssignale, die ihnen sagen, welche Tiere vor ihnen vorbeigezogen sind.
Das sind flüchtige Verbindungen aus Drüsen an ihren Hinterbeinen. Sie bleiben in Sträuchern hängen und zerfallen. So kommunizieren die Maultierhirsche auf ihren Wanderungen untereinander. Sie hinterlassen einander Botschaften. 2,55 schnuppert. Sie lernt noch, die Gerüche richtig zu deuten. Aber ihre Mutter stupst sie weiter. Sie läuft ungewöhnlich schnell. Schneller als viele andere Maultierhirsche, denen sie unterwegs begegnen. Das haben Anna und Luke später bei 2,55 gesehen. Sie haben nämlich mehrmals versucht, sie an verschiedenen Punkten ihrer Wanderung zu beobachten.
Beeindruckend ist eigentlich nicht so sehr, wie schnell sie laufen, sondern wie leicht sie schwieriges Terrain durchqueren. Diese unglaublich steilen Hänge, als wär's nix. Du schaust auf den Horizont, siehst sie auf dem einen Hügel auftauchen und schwupps sind sie auch schon auf dem nächsten. Und zack, tauchen sie auf dem dritten Berg auf. 1000 Höhenmeter in 5 Minuten. Sie sind stark. So while they're not very fast, they're clearly extremely
strong. Sie kommen in die weite Landschaft am Ufer des Fremont Lake. Wilde, schneebedeckte Berge am Horizont. Aber hier wird es gefährlich. Die Maultierhirsche müssen unter Hunderten von Zäunen durchkriechen. Manche müssen ihre Mutter überrascht haben, denn jedes Jahr kommen neue Zäune dazu. Ihre Mutter springt mit viel Kraft über den Stacheldraht. Aber sie kommen auch an Tieren vorbei, die das nicht geschafft haben, die hängen bleiben und sterben. Wie weit das kleine Kalb mit seiner Mutter gewandert sein muss, das können die Wildtierbiologen kaum glauben, als sie Jahre später die Daten von ihrer jährlichen Migrationsroute von ihrem Halsband auslesen. Bis dahin waren die Wissenschaftler von etwa 100 Kilometern Distanz zwischen Sommer- und Wintergebiet ausgegangen, die auch nur die stärksten Tiere regelmäßig zurücklegen. Aber allein zwischen Island Park in Idaho und dem Fremont Lake liegen schon fast 300 Kilometer. Und da sind Mutter und Tochter noch lange nicht angekommen. Je weiter sie nach Süden kommen, desto mehr Maultierhirsche kommen dazu. Ab und zu begegnen ihnen auch Gabelböcke. Manchmal teilen sich die Tiere einen Pausenplatz. Und dann sind sie da, in der Red Desert, der roten Wüste von Wyoming, wo sich Tausende von Maultierhirschen jeden Winter wieder treffen. Und wo die Wildtierbiologen der Uni Wyoming sie erforschen. Die Landschaft ist karg. Es liegt ein bisschen Schnee. Überall bis zu den Hügeln und den Felsen am Horizont wächst Wüstensalbei. Eine winterharte Pflanze, die sie fressen können. Immerhin. Lieber würde 2,55 vermutlich noch ein Stück weiter Richtung Süden laufen, den Schnee ganz hinter sich lassen und die Kälte. Aber ein Highway versperrt den Weg. Die I-80. Über die geht ihre Mutter nicht. Viel zu gefährlich. Und das muss sie schon von ihrer Mutter gelernt haben.
Roads are definitely a challenge.
Straßen sind definitiv eine Herausforderung für alle wandernden Arten, wobei es natürlich immer darauf ankommt, wie stark der Verkehr ist. Wir haben ein paar Interstate Highways in Wyoming. Die I-80 führt durch den südlichen Teil, eine der Hauptverkehrsadern zwischen Ost und West. Da ist so viel Verkehr, das ist praktisch eine geschlossene Grenze für Maultierhirsche.
Das ist der Wildtierbiologe Matt Kaufman. Er arbeitet für den US Geological Survey. Und er ist Professor an der Uni Wyoming, also sozusagen der Chef von Anna und Luke.
We and other
Wir und andere Kollegen haben fast die gesamte I-80 entlang Studien gemacht mit Populationen, die von Norden kommen und an der Straße Halt machen und anderen, die von Süden kommen. Und es sieht danach aus, dass die Migrationsrouten dieser Tiere durch die I-80 abgeschnitten sind.
An den Stellen der I-80, wo es zu besonders vielen Autounfällen mit Wildtieren gekommen ist, hat der Staat Wyoming zwei Überquerungen und einige Unterquerungen gebaut.
They've been very successful, like reducing road mortalities by 80-90%.
Die sind sehr wirkungsvoll, haben die Verkehrstoten um 80-90% verringert. Eine Win-Win-Situation, weil es damit natürlich auch weniger Tote unter den wandernden Tieren gibt.
Matts Team erforscht die Sublette-Herde. Das sind die Maultierhirsche, die in der Red Desert überwintern. Ungefähr 17.000 sind es noch. Eine davon ist 2,55. In ihrem ersten Winter in der Red Desert üben die jungen Hirschkühe lustige Hasensprünge über den Wüstensalbei.
Maultierhirsche haben dieses witzige Verhalten, dass sie manchmal mit allen Vieren in die Höhe springen, wie so ein Hasensprung. Ich glaube, so können sie sich am besten durch die Büsche von Wüstensalbei bewegen. Durchrennen wäre unpraktisch, weil man dauernd über diese kleinen Hindernisse stolpern würde. Aber hüpfen scheint praktisch zu sein.
Die meisten Hirsche sieht 2,55 hier zum ersten Mal. Sie kommen aus anderen Sommergebieten, die viel näher liegen.
In diesem Teil der Sublette-Herde gibt es drei Wandertypen. Die Langstreckenwanderer, die jedes Jahr mehr als 200 Kilometer bis in ihr Sommergebiet zurücklegen, bis in die Gegend von Jackson Hole. Dann die Mittelstreckenläufer und die Kurzstreckenläufer, die nur wenige Kilometer gehen oder ganz hier bleiben in der Red Desert.
2,55 gehört aber zu keiner dieser drei Gruppen, auch nicht zu den Langstreckenwanderern. Sie ist mit ihrer Mutter noch viel, viel weiter aus dem Norden gekommen. Aber davon wissen die Biologen zu diesem Zeitpunkt immer noch nichts. Klar ist für sie nur, dass 2,55 und ihre Mutter aus einem reichhaltigen Sommergebiet kommen müssen. Beide sind nämlich stark und fett. Das ist gut, denn vom Sommerfett zehren die Tiere der Sublette-Herde jetzt. Die eh schon dünnen Hirsche sind bald noch klappriger geworden.
Wenn wir die Fettreserven der Tiere messen, dann sehen wir, dass die Kurzstreckenläufer weniger Fett ansetzen.
2,55 ist vermutlich auch dann noch kräftig, als es im Frühling wieder zurück Richtung Idaho geht, in ihr Sommerparadies. Ihre Taktik für die weite Reise? Immer dem Frühling folgen.
Wenn sie loswandern, dann folgen sie der grünen Welle. So nennen wir das. Sie folgen immer dem frischen Grün, das sich von Süden wie eine Welle über das Land in die Berge ausbreitet.
Aber eines Tages, als sich 2,55 an einem saftig grünen Hügel sattgefressen hat und gerade wieder in den Fußstapfen ihrer Mutter weitertrotten möchte, da erlebt sie eine schmerzhafte Überraschung. Ihre Mutter lässt sie nicht mehr mitgehen.
Wenn die Hirschkälber etwa ein Jahr alt sind und die Mutter bald ein neues Kalb zur Welt bringt, dann macht sie diese tragische Sache. Sie geht zu ihrem alten Kalb und tritt es mit ihren Hufen, so lange bis das Kleine endlich versteht. Sie jagt es immer wieder fort.
Für die nächsten Wanderwochen muss sich 2,55 andere Weggefährten suchen.
Ich habe sie in all den Jahren mit unterschiedlichen Gruppen wandern sehen. In riesigen Herden von 50 Hirschen, einmal sogar mit einem Weißwedelhirsch. Aber ich habe sie auch allein oder nur mit ihren Kindern wandern sehen.
Im Herbst 2016 ist 2,55 drei Jahre alt und ein routiniertes Wanderhuftier geworden. Pünktlich kommt sie in der Red Desert an, kräftig und gesund. Da kriegt sie einen Riesenschreck. Ein Ungetüm von Helikopter überfliegt die Wüste und kommt direkt auf sie zu. Jetzt taucht Anna Ortega in ihrem Leben auf und die anderen Wissenschaftler, wegen denen ich diese Geschichte überhaupt erzählen kann.
Der Helikopter ist wirklich sehr laut und fliegt sehr tief.
Ein Netz wird über sie geschossen. In Panik versucht 2,55 zu fliehen und verheddert sich. Ein Mensch hält sie fest, bindet ihr die Augen zu.
So the deer goes into these custom-made bags, the belts get tightened down.
Die Hirsche kommen also in maßgeschneiderte Säcke. Der Gurt wird festgezogen und die Säcke an ein Seil, an einen Haken am Helikopter gehängt. Dann fliegt der Helikopter wieder los. Die Hirsche baumeln drunter wie in Kartoffelsäcken. Und er bringt sie zur Station.
Da kommt er wieder runter. Der Propeller ist laut und wirbelt irre viel Schnee auf und die Biologen rennen alle hin. Sobald der Heli weg ist, nehmen sie den Hirsch vorsichtig auf und tragen ihn dahin, wo sie die Messungen machen.
Wir wiegen das Tier, messen das Fett, schauen nach, ob es schwanger ist und befestigen ein GPS-Halsband. Das zeichnet dann alle 2 Stunden ihren Standort auf. Ein Leben lang.
Jetzt bekommt 255 ihre Nummer. 255. Sobald Anna die große Hirschkuh wieder freilässt, rennt sie so schnell sie kann. Erst nach ein paar hundert Metern verlangsamt sie. Ihr Herz rast. Sie ist wieder frei. 255 weiß nicht, dass die Forscher ihren Weg jetzt aufzeichnen. Dass sie jeden Tag wissen, wo sie ist. Ein Standort pro Tag wird per Satellit direkt übertragen. Weitere Standorte aufgezeichnet und gespeichert. Die neueren Datenlogger können auch noch andere Informationen sammeln. Laufgeschwindigkeit, Herzschlagrate, Außentemperatur. Diese Daten lesen die Forscher erst aus, wenn die Tiere wieder zurückgekehrt sind. Im kommenden Herbst.
Es ist ja keine Migration, solange das Tier nicht immer wieder saisonal zurückkommt. Wir mussten also warten, bis sie wieder zurückkam.
Gespannt verfolgen die Forscher die Wege der besenderten Tiere. Und jetzt sehen sie es. Die eine Hirschkuh läuft erstmal wie die anderen Langstreckenwanderer Richtung Norden und entlang der Wind River Berge in die nordwestliche Richtung, bis in die Gegend rund um den Ort Jackson Hole. Aber dann läuft sie immer weiter Richtung Norden, durch den Yellowstone Nationalpark hindurch und dann nordwestlich bis nach Island Park in Idaho, fast 400 Kilometer. Dass eine Hirschkuh diese gigantische Strecke jedes Jahr 2-mal wandert, das können sich die Forscher nicht vorstellen. Vielleicht hat sie sich einer anderen Herde angeschlossen oder ist umgezogen oder vielleicht doch?
Would she come back all the way to the Red Desert?
Es wäre eine Sensation.
Und dann stellt sich raus, ihr Sender ist kaputt gegangen, noch während sie in ihrem Sommergebiet war. Wir hatten also keine Ahnung, ob das eine echte saisonale Migration war.
255 ist wieder unbeobachtet in der Wildnis. Ihr Halsband funkt nicht mehr und sie bekommt Nachwuchs. Zwillinge.
Mir ist über die Jahre aufgefallen, dass es bei den Maultierhirschen wirklich liebevolle Mütter gibt. Manchmal sieht man sie mit ihren Kindern kuscheln, sie liegen eng beieinander. 255 war nicht so. Sie war eher der Typ, der ihre Kinder weiterschubst, wenn sie nicht schnell genug gehen. Manchmal mit den Hufen. Sie hat manchmal ihre Ohren angelegt, als würde sie sagen, hey, geh weg, du nervst mich. Sie war eine ziemlich taffe Mutter.
Das konnten die Forscher später beobachten, wenn sie 255 auf ihrer Wanderung gesucht haben. Denn nach 2 unbeobachteten Jahren entdeckt der Helikopterpilot in der Red Desert zufällig eine Hirschkuh mit einem alten Senderhalsband, das nicht mehr funkt. Er fängt sie und bringt das Tier zur Station, wo Anna Ortega wartet.
Eineinhalb Jahre lang hatte ich mir ihre Nummer und ihre Frequenz gemerkt, weil ich eigentlich immer nach ihr gesucht habe. Ich habe so sehr gehofft, sie wiederzufinden. Als der Pilot sie an dem Tag gebracht hat, habe ich sofort gewusst, das ist 255.
Anna ist begeistert und verpasst 255 ein neues Halsband mit modernerem Sender. Und so können die Forscher diesmal ihre gesamte Wanderroute aufzeichnen. Fast 400 Kilometer und wieder zurück. Es ist eine Rekordwanderung. Die Wissenschaftler lieben ihre stattliche Heldenhirschkuh. Sie fangen an, ihre Standortdaten auf Social Media zu teilen, damit sich die Menschen für Maultierhirsche interessieren und sich für sie einsetzen. Die Leute, die ihr folgen, wollen jetzt wissen, ob sie es im nächsten Jahr wieder schafft. 255 ist eine Berühmtheit geworden.
She was really kind of a celebrity.
Sie war eine Celebrity. Es ist mir passiert, dass mich Leute im Supermarkt angesprochen haben. Hey, ich folge 255, sie ist großartig.
Und 255 als Botschafterin hat Erfolg. Eine Initiative baut viele der Zäune am Fremont Lake ab, damit die Maultierhirsche dort auf ihren Wanderungen besser passieren können. Manche Grundbesitzer halten Korridore über ihr Land frei. Von jetzt an wird sie in jedem Jahr in der Red Desert gefangen und untersucht. Sie weiß, dass sie nach wenigen Minuten wieder freigelassen wird und lässt es ungewöhnlich ruhig über sich ergehen. Als die Menschen ihr aber auch im Sommer in den Bergen zu nahe kommen, da versteckt sie sich. Zum Glück kann sie die Menschen schon von Weitem hören und riechen.
Zwei Sommer habe ich versucht, sie zu finden. Wir wollten wissen, ob sie Kinder bekommen hatte. Aber ich habe gerade mal ihren Hintern im Gebüsch erspäht. Dann war sie wieder weg.
Sie war so schwierig zu beobachten. Sie wollte einfach nicht entdeckt werden. Das war genau der wilde Spirit, den sie verkörpert hat.
Und dann kommt das Frühjahr 2024, der 11. April. 255 ist gerade wieder aus der Red Desert Richtung Norden aufgebrochen. Sie macht ein paar Tage Pause in einer Gegend, die sie eigentlich gut kennt. Da passiert es. 255 ist einen kurzen Moment unaufmerksam.
Es war so sonderbar, mitten am Tag. Da wurde sie wahrscheinlich getötet. Ich glaube, sie wurde überrascht. Und das war das Ende ihres Lebens.
Ihr Sender registriert keine Bewegungen mehr und schlägt Alarm.
Ich saß um Mitternacht noch mit meinen Freunden am Küchentisch, habe aber sofort erkannt, dass es ihr Signal war.
Luke bricht noch in der Nacht auf und fährt mit dem Geländewagen durch den Schnee, um sie zu finden. Er bleibt in einer Schneewehe stecken. Greg holt ihn ein und sie suchen gemeinsam zu Fuß weiter.
Sie lag etwa 30 Meter unterhalb einer kleinen Hügelkante. Da hätte sich ein Räuber gut hinter verstecken können. Sie lag auf ihrer linken Seite auf flachem Boden. Ihre Augen waren offen. Sie war noch verdammt frisch. Sie war vollkommen intakt. Lag da, als würde sie jeden Moment aufstehen und weiterlaufen. Die einzige Verletzung, die wir gefunden haben, war ein großes Loch in ihrem rechten Unterleib.
Luke vermutet, dass es ein Puma war.
Wenn ein Puma Wild tötet, dann sieht es aus wie bei einem Serienmörder. Sehr ordentlich. Den Magen, dieses große, unförmige Ding, den holen sie irgendwie mit ihren Zähnen raus, ohne ihn kaputt zu machen, und legen ihn zur Seite. Katzen wollen mit dieser stinkenden Masse nichts zu tun haben. Wir haben nicht viele von solchen Hinweisen gefunden, aber eben diese Bauchverletzung.
Sie war ein beeindruckendes Tier. Es war eine Überraschung, als sie starb, und wir waren alle traurig, dass sie gehen musste. Aber ihre Herde lebt weiter.
255 stand für tausende weitere Maultierhirsche, die jedes Jahr durch Amerika ziehen, vor dem Winter aus den Bergen fliehen und dann die grüne Welle zurücksurfen. Die Wissenschaftler haben die Biografie aus der Wildnis ans Licht gebracht.
Wir hoffen, dass die Lebensgeschichte dieser Hirschkuh den Menschen deutlich macht, wie wichtig diese Wanderrouten sind und wie wichtig es ist, diese Routen auch in Zukunft zu erhalten, während wir Menschen immer mehr Land bebauen und nutzen. Vielleicht können wir alle von 255 lernen, den wandernden Huftieren Platz zu lassen, wo immer sie leben.
For these migratory ungulates and big game animals, wherever they live.
Obwohl so viele Menschen die Wege von 255 über die Jahre aus der Ferne mitverfolgt haben, war 255 eine wilde Hirschkuh. Und so passt ihr Tod vielleicht ganz gut zu ihrem Leben. Sie ist gestorben wie viele ihrer Vorfahren in der Wildnis. Einen Moment unaufmerksam. Und es kostet dich dein Leben. Das war Namenlose Helden. Mein Podcast über bisher unentdeckte Tierbiografien. Ich bin Jenny von Sperber. Und wenn ihr mal selber sehen wollt, was die Maultierhirsche machen, wenn sie an so einen hohen Zaun kommen, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da haben wir auch die Links zu den anderen Tierbiografien reingestellt. Einen verirrten Storch und ein Gepardenmädchen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.